Professor Eduard Zaluz, schön, dass wir heute Morgen miteinander sprechen können. Sie haben zu mir gesagt, Morgenstund hat Gold im Mund. Woher kommt das denn eigentlich?
Ja, ich denke, das ist so eine Abwandlung von Benjamin Franklins Idee, dass man quasi früh aufstehen soll, damit man früh beginnt zu arbeiten und dadurch zu etwas bringt im Leben.
Ja, als Direktor des Deutschen Uhrenmuseums in Furtwang im Schwarzwald haben Sie derzeit eine Ausstellung zu den Uhren, die uns auch wecken, also zu den Weckern. Mhm. Wie haben Sie sich denn heute Morgen wecken lassen? Oder wachen Sie immer von allein auf?
Ich lasse mich durch mein Radio wecken.
Ah. Könnte ja auch sein, dass wir jetzt gerade Teil eines Radioweckers sind, unser Gespräch. Mhm. Und dann kommen wir zum Kern dieser ganzen Weckgeschichte. Seit wann haben wir denn eigentlich Wecker?
Also Uhren mit einer Funktion, dass sie zu einer bestimmten Zeit läuten, gibt es eigentlich so lange, wie es überhaupt mechanische Uhren gibt. Das war aber bis Ende des 18. Jahrhunderts einfach eine Zusatzfunktion. Uhren, die hauptsächlich dazu gemacht sind, am Morgen zu läuten, die beginnen so ab etwa 1800, also vor allem im 19. Jahrhundert, aufzutauchen. Und das hat natürlich zu tun mit der zunehmenden Disziplinierung zeitlich in der Gesellschaft. Mit den ganzen Fabrikarbeitsplätzen, wo es eben wichtig ist, dass alle Arbeiter da sind am Morgen, weil die ganze Fabrik gar nicht laufen kann, wenn nur die Hälfte da sind.
Und wie haben sich die Menschen vorher dann wecken lassen? War der Hahn vielleicht auch sowas wie ein natürlicher Wecker?
Also ich denke schon, weil es gab ja auch kein elektrisches Licht, dass man sich wesentlich näher an den Tageszeiten orientiert hat und im Winter halt später aufgestanden ist wie im Sommer, was in Europa mit den landwirtschaftlichen Arbeiten ja auch durchaus Sinn macht. Die Adligen, die hatten es natürlich nicht nötig, einen Wecker zu haben, sondern die hatten ja Diener, die sie geweckt haben. Da haben wir eine lustige Stelle gefunden in den Lebensbeschreibungen von Giacomo Casanova. Der hatte mal eine Affäre mit einer Nonne und da war er ganz froh, dass er eine Uhr gefunden hat, die ihn weckt am Morgen, weil das wäre natürlich peinlich, wenn der Diener reinkommt.
Und wie hat die Nonne sich wecken lassen?
Eben von diesem Wecker in diesem Schlafzimmer, weil sie musste vor Sonnenaufgang wieder im Kloster zurück sein.
Also die meisten Leute lassen sich durch ein Geräusch wecken, ja auch heute noch. Wie haben sich denn die Weckertöne unterschieden im Laufe der Jahrhunderte?
Also ich denke, der ganz große Durchbruch kam ja mit diesem sogenannten Babywecker aus den USA. Dieser runde Wecker aus vernickeltem Metall mit oben aufgesetzter Glocke und zwei Füßchen unten dran. Und der scheppert natürlich ganz hässlich, weil es ist ganz billiges Material. In der Zwischenkriegszeit gab es dann die sogenannten Stielwecker, alle möglichen Wecker mit modischen Gehäusen. Da gab es dann durchaus solche, die fein bimmelten oder besonders laut waren. Die Ingenieure haben sich dann überlegt, man könnte doch einen Wecker machen, der ganz leise beginnt, sodass man nicht aufschreckt. Und erst, wenn es nichts nützt, das leise Schellen laut wird. Also da gab es dann alle möglichen Konstruktionen und spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg löst sich natürlich die Begrifflichkeit auf. Also die Firma Telefunken hat dann ein Radio gebracht mit einer eingebauten Schaltuhr. Das war ein Weckerradio. Später hat die Firma Saba, die Radios gemacht hat, irgendwelche Klappzahlenwecker gebracht. Das war dann ein Radiowecker. Und heute lassen wir uns doch sehr oft auch vom Handy wecken.
Ist damit der sozusagen die Weckeruhr passé, ist er damit?
Ich denke schon, das hat sich mehr oder weniger erledigt, dass man eine Uhr macht, die weckt. Heute muss das noch viele zusätzliche Funktionen haben. Und das löst die Elektronik halt weit besser und billiger als die Mechanik. Und entsprechend sind das integrierte Geräte von diesen ganzen Weckern, die unsere Schlafphasen erfassen und uns nur wecken, wenn es uns psychisch nicht so fest schadet. Da gibt es ja alle möglichen, zum Teil auch esoterischen Geschichten.
Es wurde mal ein Wecker konstruiert in den Anfang der 2000er von einer Studentin, die dafür auch den Anti-Nobelpreis gewonnen hat. Anti-Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften. Und der Wecker heißt Clocky, der fliehende Wecker.
Genau. Das ist ein kleines Fahrzeug, also hat zwei Räder, die angetrieben werden, und zur entsprechenden Zeit macht er ein Geräusch und entfernt sich, und zwar jeden Tag ein bisschen anders, sodass man ihn suchen muss, also aufstehen muss, zum Bett rausgehen, den Wecker suchen muss, damit man ihn abstellen kann, und dann ist man ja schon aufgestanden.
Das ist irgendwie besonders perfide, finde ich. Gibt es da so eine Kultur des Aufwachens? Wir drücken jetzt immer alle die Schlummertaste und schlafen irgendwie mindestens eine halbe Stunde länger oder stellen uns schon so drauf ein. Und im 18. Jahrhundert sind die Leute sofort aus dem Bett gesprungen? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Oh, ich glaube, im 18. Jahrhundert sind sie nicht einfach sofort aus dem Bett gesprungen. Ich glaube nicht, dass diese Art von Disziplin schon da war. Das kommt dann eher im 19., Anfang 20. Jahrhundert, dass man diese straffe Gesellschaftsorganisation durchzieht, dass man wirklich pünktlich sein muss. Und wir sind heute natürlich in diesem postmodernen Anything Goes. Das heißt, wir tun ja nur noch so, wie wir arbeiten würden.
Wie ist denn eigentlich Ihr Verhältnis zur Zeit als Direktor des Deutschen Uhrenmuseums? Sind Sie immer sozusagen, sind Sie so getaktet?
Ich denke ja, aber eher im Sinn des Lockerwerdens. A, bin ich ziemlich pünktlich, das hat aber eher mit meiner Sozialisierung in der Schweiz zu tun. B, trage ich eigentlich keine Uhr. Ich habe auch in meinem Büro keine Uhr stehen, aber mein Bildschirm und Computer und mein Handy in der Hand, das zeigt mir sowieso, wie spät es ist.
Und gibt es Momente, in denen Sie die Uhr ausschalten? Gibt es Tage im Jahr, in denen Sie bewusst alle Uhren weglassen? Ganz ohne Zeitanzeige?
Nein, dann gucke ich einfach nicht drauf.
Ah ja. Zu den Weckern, bevor die maschinell wurden, gab es da sozusagen andere Arten des Weckens?
Also eine ganz hübsche Episode betrifft England, ausgehend des 19. Jahrhunderts, in diesen Arbeiterquartieren. Da gab es dann wirklich so eine Art Nachfolge der Nachtwächter. Das waren Leute, die haben sich noch ein bisschen Geld verdient mit dem, dass sie die Leute geweckt haben. Waker-Uppers hießen die. Die hatten zum Teil einen ganz, ganz langen Stange in der Hand mit einem Knüppel oben dran und haben dann in die entsprechenden Fenster geschlagen zur entsprechenden Zeit. Da gibt es ganz hübsche Fotos. Das ist eine wirklich typisch englische Spezialität.
Und das waren sozusagen die Leute, auch die mussten dann wach bleiben, ne? Offenbar.
Ja, klar. Und das waren meistens Leute, die eben sonst keine Arbeit mehr hatten. Also so eine Art verschämtes Betteln. Dann hat man die halt noch angestellt zum Wecken, damit es nicht so auffällt, dass die Leute eigentlich am Betteln sind. Also das ist ja auch typisch englisch, dieses Verstecken der Wirklichkeit.
Ist das Wecken in Spanien, Frankreich, Italien oder gar in Japan anders als in Deutschland?
Also ich denke schon, dass sich da die Eigenheiten der verschiedenen Nationen in der Zeit zeigt. Gerade im 19. Jahrhundert war natürlich die USA wirklich das innovativste Land, weil dort überhaupt keine gesellschaftlichen Regeln, Überkommenen da waren. Es gab keine Zünfte zum Beispiel. Es konnte wirklich jeder machen, was er konnte und wollte. Während in Europa das Ganze ja noch stark verregelt war. Und nicht umsonst sind natürlich die USA die Vorreiter im Bereich der effizienten Industrialisierung. Also die ganze Massenproduktion von lauter gleichen Objekten, das stammt aus den USA aus dem 19. Jahrhundert.
Und Ihr sozusagen schönstes, für Sie schönstes Modell in der Ausstellung?
Also ich denke schon, das ist eines dieser ganz, ganz frühen Ansonia Babywecker. Also so ein wirklich billiges, schäbiges, vernickeltes Blechgehäuse. Das aber natürlich schon eben für eine riesige Veränderung gesellschaftlich steht. Also dass die ärmsten Leute bereits dann eine Uhr leisten konnten, das hat mit dieser Massenfabrikation zu tun. Das ist ein sehr dialektischer Prozess. Auf der einen Seite führt er zu riesiger Ausbeutung, aber auf der anderen Seite auch zu einer ganz neuen gesellschaftlichen Freiheit. Also ich denke, so diese bescheidenen Objekte, die habe ich sehr gern.
Ob der Wecker sozusagen jetzt der Fluch ist, weil er mich zur Arbeit ruft, oder ob der auch mir sozusagen einen ruhigen Schlaf garantiert, weil ich eben nicht sozusagen wie die Katze immer mit einem offenen Auge und einem wachen Ohr, sondern mich zurücklehnen kann und der Wecker erinnert mich schon, dass das Ei fertig ist, dass ich jetzt aufstehen muss.
Also eben diese Dialektik der Dinge, das ist schon auch etwas, was wir zeigen möchten. Die Dinge sind nicht gut oder böse, sondern die haben immer beide Potenziale.
Ja, in dem Sinne haben wir uns den, garantiert uns der Wecker den guten Schlaf.
Und gleichzeitig fügt er uns ein in die Gesellschaftsmaschine.